In dieser Best-of-Folge spreche ich mit dem Waldexperten Peter Wohleben über das Geheimnis seines Optimismus und darüber, wie ein Aufkleber den Wald retten kann. Ganz herzlich willkommen hier bei Grüner geht immer, gesünder und smarter auch. Ich bin Silvia und ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast. Dieses Gespräch mit dem Waldexperten Peter Wohleben war die erste Interviewfolge für Grüner geht immer. Ich war damals ziemlich aufgeregt, dass ich gleich so einen bekannten Menschen gewinnen konnte für den Podcast. Und es ist ein richtig gutes Gespräch geworden. Und ich finde, es hat es verdient, dass wir es einfach nochmal hervorholen und diejenigen, die es noch nicht gehört haben, es neu anhören. Und diejenigen, die es vielleicht schon gehört haben, hört es euch gerne nochmal an. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Lauschen. Ganz herzlich willkommen, lieber Peter Wohleben im Grüner geht immer Podcast.
Ja, vielen Dank, Frau Streifel, für die Einladung.
Ja, super gerne. Es ist total genial, dass das so unkompliziert und wunderbar gelungen ist, Sie hierher zu holen. Bevor wir in eine Vorstellung gehen, habe ich eine Frage für Sie, die ich jedem meiner Gäste am Anfang stelle. Und die lautet, haben Sie eine Lieblingspflanze? Und wenn ja, welche? Und warum ist es Ihre Lieblingspflanze? Und warum kann diese Pflanze dazu beitragen, unsere Welt besser zu machen?
Ja, also da muss ich fast zwei Antworten geben. Bisher war es die Buche, weil der Buche ist erstmal ein Baum. Bäume finde ich ganz toll und ist ein sehr sozialer Baum. Ich bin auch ein Familienmensch, also da gibt es sehr, sehr viele Parallelen. Aber mittlerweile ist es eine Mahagoni-Art in Ruanda. Die hat die Uni Koblenz nach mir benannt. Also bin ich jetzt nicht unbedingt stolz drauf, aber das schafft eine besondere Verbindung, weil dieser Baum in einem Bergregenwald steht, der die Artenvielfalt bewahrt. Und da sind wir beim Thema Hoffnung. Ruanda ist ein extrem dicht bevölkertes Land, hat doppelt so viele Einwohner pro Quadratkilometer wie Deutschland, das dicht besiedelte Land Afrikas und hat es geschafft, 10% der Landesfläche unter Schutz zu stellen. Deutschland hat im Vergleich nur 0,6%. Also irre viel unter Schutz gestellt, unter anderem eben diesem Regenwald, wo diese besondere Mahagoni-Art, dieser wunderschöne riesengroße Baum wächst. Und das ist einer der artenreichsten Bergregenwälder Afrikas. Und wenn so arme Leute das schaffen, so etwas zu schützen, obwohl die wirklich auf einem Niveau leben, wie wir vor mal grob geschätzt 500 Jahren, also noch nicht mal wie vor 100 Jahren, sondern wie vor 500 Jahren, und die schaffen das, also dann schaffen wir das auch.
Ja, Ihr Wort in Gottes Ohr. Ich fürchte, dass tatsächlich oft dieser Wohlstand, in dem wir hier leben, eher dazu beiträgt, dass wir eben viel bequemer sind. Und jedem Einzelnen von uns geht es ja gut und dass es da oft schwieriger ist, die Menschen wirklich zu erreichen. Deswegen ist es ja so wunderbar, dass es Menschen wie Sie gibt, die da immer wieder wunderbare Geschichten erzählen und wunderbare Infos rausgeben, um die Menschen wirklich zu erreichen. Ja, dabei sind wir jetzt mal bei der Vorstellungsrunde. Ich gehe zwar davon aus, dass der Großteil unserer Hörer und Hörerinnen Sie kennen wird. Dennoch würde ich mal, wenn das für Sie so passt, ein paar Fakten über Sie nennen und dann Sie bitten, noch zu ergänzen, was Ihnen noch wichtig ist, was wir wissen sollen über Sie. Passt das
okay.
Für Sie? Wunderbar.
Für mich ist das prima.
Also, ich werde versuchen, mich kurz zu fassen, obwohl es wirklich eine riesengroße Menge ist, die es über Peter Wohleben zu sagen gibt. Er hat über 10 Bücher schon veröffentlicht und dazu noch an die 10 Kinderbücher. Es gibt einen Kinofilm von ihm. Es gibt eine Waldakademie, wo jeder lernen kann, all das Wissen über den Wald, um das auch selber weiterzugeben und ganz viele Erlebnisse mit dem Wald haben kann. Ich schaue mal auf meinen Zettel, dass ich nichts vergesse. Er hat auch einen Podcast schon seit, ich weiß nicht wie lange, also es gibt jedenfalls unzählige Folgen. Genau, es gibt ganz viele Fernsehinterviews. Wenn jemand sich interessiert, einfach mal bei YouTube reinschauen, in den unterschiedlichsten Formaten. Ein eigenes Magazin haben Sie auch über Geo, Wohllebenswelt heißt, nicht Wohllebenswald, sondern Wohllebenswelt. Mhm. Genau, also es gibt einfach unfassbar viel zu sehen von Ihnen, zu hören von Ihnen. Und sie haben einfach schon auch ganz, ganz viel erreicht. Also unter anderem das Urwaldprojekt, das sie ins Leben gerufen haben, wo jeder Mensch, der Lust drauf hat, Quadratmeter, also es ist ja nicht wirklich ein Kauf, es ist eher eine Pacht, glaube ich, über 50 Jahre, um den Wald zu schützen, dass der nicht weiter bewirtschaftet wird und es sich so was Ähnliches wie ein Urwald eben über die Jahre wieder bilden kann. Weil, wenn ich richtig informiert bin, gibt es ja gar keinen wirklichen Urwald mehr in Deutschland, also der wirklich ganz ursprünglich gewachsen ist. Genau, und dann haben sie auch noch eine gemeinnützige GmbH gegründet, wo es auch um den Schutz der Wälder geht, wo es um Forschungsarbeit geht, wo es um rechtliche Auseinandersetzungen geht, um die Wälder zu schützen. Und auch da kann natürlich jeder und jede Einzelne sie unterstützen. Da werden wir auch im Verlauf des Interviews immer noch mal was dazu sagen. Das ist das, wozu ich, sage es jetzt gleich mal am Anfang, alle Hörerinnen und Hörer herzlich einladen möchte, wenn ihr da überzeugt seid von dem, was Herr Wohleben uns heute erzählt, da einfach zu unterstützen. Das geht ganz einfach. Ich verlinke das gleich als erstes oben in den Shownotes, dass ihr einfach nur klicken braucht. Und es sind auch nur ganz wenige Klicks. Ich habe es gestern ausprobiert. Es ist total einfach, da zu spenden und wirklich einen riesengroßen, guten Beitrag zu leisten. So, das war jetzt mal das, was hier so auf meinem Zettel stand. Was ist Ihnen denn wichtig, Herr Wohleben, was wir über Sie wissen sollen? Als was sehen Sie sich überhaupt? Sehen Sie sich als Förster, als Lehrer, als Waldschützer? Verraten Sie uns doch da mal so, was Ihnen persönlich wichtig ist.
Also ich persönlich finde die Vorstellung ganz schön, dass ich sowas wie ein Ent bin aus Herr der Ringe, so ein Baumhirte. Das ist ganz schwer zu fassen. Ich wollte ja schon als kleines Kind Naturschützer werden und bin dann irgendwie mehr oder weniger zufällig beim Beruf des Försters gelandet und habe später erst festgestellt, Förster passen eigentlich nicht auf den Wald auf, sondern holzen ihn ab. Eigentlich bin ich jetzt das, was ich als kleines Kind werden wollte, nämlich Naturschützer. Und zwar auf alle möglichen Art und Weise, entweder direkt über unsere Einrichtungen oder auch indirekt politisch, da mische ich mich auch ein, soweit das überhaupt geht. Was bin ich? Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ich bin einfach ein Mensch, der konsequent nach seinen Prinzipien lebt, auch wenn es mal dicke kommt und auch mal schwer wird. Und deswegen, das kann ich nur jeder oder jedem raten, den eigenen Prinzipien treu zu bleiben und auch nicht zu denken, hey, ich bin zu alt, ich kann jetzt da nichts mehr ändern. Doch, also man kann auch mit 80 noch was ändern. Jeder Tag zählt, den man lebt. Und das Schöne ist eben, aus Handeln entsteht Zuversicht. Also deswegen, manche Leute fragen ja auch, warum bist du immer so optimistisch? Also man könnte auch sagen, ich bin ein Berufsoptimist. Weil ich sehe, dass sich Dinge verändern. Natürlich viel zu langsam, gar keine Frage, aber man kann was machen. Und zwar jede Menge und jeden Tag und jeder Beitrag zählt.
Ja, da waren jetzt gleich mehrere Sachen drin, die mich ganz tief berührt haben. Also den Satz, aus Handeln entsteht Zuversicht, den will ich nochmal sozusagen akustisch unterstreichen, den finde ich ganz, ganz wunderbar, weil Sie sind der beste Beweis dafür. Und ich hatte auf meiner Liste eine Frage stehen, wie schaffen Sie das denn alles? Also all das, was Sie da erschaffen haben in den letzten Jahren. Und ich denke, dieser Satz beantwortet das Ganze schon. Also ich habe das Gefühl, Sie kommen da in so einen, nicht Teufels-, sondern Engelskreis hinein, dadurch, dass Sie immer wieder Schritte tun und damit mehr Zuversicht und mehr Freude. Also es ist ja auch für diejenigen, die vielleicht das Video auf YouTube sich gerade anschauen, deutlich zu sehen, wie sie strahlen. Das ist wahrscheinlich ihr Geheimnis, oder?
Das ist das eine. Und das zweite Geheimnis sind natürlich ganz viele Menschen um mich herum. Also zuerst mal meine Frau, die mir immer den Rücken frei hält, als Fulltime-Job übrigens, Backoffice. Mittlerweile haben wir noch eine Mitarbeiterin eingestellt, das ist meine Assistentin Caroline Lucht, die da auch mittlerweile, ich glaube, 6 Stunden am Tag was macht in der Waldakademie, die gehört mir ja gar nicht, die gehört unserem Sohn und unserer Tochter. Unser Sohn ist da zusammen mit seiner Frau Geschäftsführer, die machen das. Ne? Also ich mache hier selber noch so ein paar Veranstaltungen, aber grundsätzlich wuppen die das alles. Also das mit einem Team von insgesamt 10 Personen, also das sind ganz, ganz viele Leute, die das machen. Das ist wie so ein Netzwerk, was sich immer weiter ausbreitet und das ist ja das Schöne, wenn man das alleine machen würde. Das habe ich viele Jahre habe ich alleine gemacht und das hat auch zu einem Burnout geführt. Das führt zu Frust. Und mittlerweile rate ich jedem Menschen ab, alleine für irgendwas zu kämpfen. Das ist nicht gut. Also der Mensch ist ein soziales Tier, in Anführungszeichen, und es ist immer gut, das in Gemeinschaft zu machen. Da kann man gemeinsam sich über Erfolge freuen, gemeinsam Misserfolge betrauern und gemeinsam neue Kraft schöpfen. Und mittlerweile ist es eben so, dass es so eine gute Vernetzung ist in die Wissenschaft, in die Politik, in NGOs, in Einzelpersonen, die sich eben aktiv beteiligen, dass das Gefühl ist, das gibt eine grüne Welle. Und auf grünen Wellen zu surfen, ist natürlich ganz klasse.
Okay, also Sie haben tatsächlich für sich die Empfindung, Sie surfen auf einer grünen Welle. Jetzt, wenn wir uns allerdings mal so nach draußen umschauen, gibt es das bei Ihnen überhaupt noch, dass Sie irgendwas mitbekommen im Außen, was Sie so frustriert, dass Sie so zeitweise die Hoffnung verlieren? Oder sind Sie tatsächlich permanent dieser Berufsoptimist, von dem Sie gerade gesprochen haben?
Also natürlich nicht. Ich meine, zum einen lese ich sehr viel, Presse und so weiter. Zum zweiten komme ich auch relativ viel rum. Und meistens sind die Beispiele, die man sieht, natürlich nicht schön. Ne? Also nicht nur in Deutschland, sondern global, aber gerade in Deutschland, wo man irgendwo wandern geht, das ist mit mir übrigens eine Qual, weil ich alle 10 Meter stehen bleibe und sage, ach Mensch, guck mal, was die hier schon wieder gemacht haben. Ne? Der nächste Kahlschlag, der nächste Maschineneinsatz, alles kaputt gefahren und so weiter. Doch, also da gibt es ganz viele Dinge. Und wir und auch ich, wir leben nicht in einer grünen Blase. Ne? Also das ist der Unterschied zwischen der grünen Welle. Eine grüne Welle geht irgendwo immer weiter Richtung Strand, Richtung rettendes Ufer, während eine grüne Blase natürlich gefährlich wäre. Und genau deswegen laden wir uns hier auch unsere Gegner ein und diskutieren mit denen. Also gibt es zum Teil ganz interessante Diskussionen. Wenn man sich nämlich in die Augen guckt, dann merkt man, die Leute, die mich regelrecht zu bekämpfen versucht haben, die haben ganz schwache Argumente. Das ist manchmal, macht es gar keinen Spaß, mit denen zu diskutieren, weil die Argumente selbst von Forstwissenschaftlern extrem unwissenschaftlich sind. Das ist ja das, was aus der Ecke immer als Vorwurf kam. Das ist alles unwissenschaftlich, alles esoterischer Quatsch, was natürlich nicht stimmt. Ich habe ja auch die Studien immer dazu verlinkt. Mittlerweile gibt es übrigens, das habe ich zusammen mit Geo und Professor Pierre Ibisch initiiert, einen Studiengang, der demnächst kommen wird, sozialökologische Waldbewirtschaftung, sodass auch das Argument wegfällt. Es wird quasi jetzt sogar alles hochschultauglich. Also es wird irgendwo immer besser, aber eben nicht in einer grünen Blase. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass man sich ständig auch mit den Argumenten der in Anführungszeichen Gegenseite auseinandersetzt, die von ganz anderen Sachen getrieben wird als tatsächlich von Sachargumenten. Da geht es ganz viel um Emotionen.
Also ich habe tatsächlich gestern über Facebook, als ich einfach geschrieben habe, dass ich heute mit Ihnen sprechen werde, tatsächlich auch schon Angriff bekommen, warum ich jemanden wie Ihnen mit Ihrer Märchenstunde überhaupt ein Forum biete. Und schon dieser Einstiegssatz mit der Märchenstunde, da habe ich mir auch gedacht, das ist Emotion pur. Was ist Ihre Erklärung dafür? Warum löst Ihre Arbeit bei manchen Wissenschaftlern, was auch immer ein Wissenschaftler ist, ist ja auch eine ganz spannende Frage, was ist eigentlich Wissenschaft? Warum löst es so eine Gegenwehr aus? Haben Sie da eine Erklärung für sich?
Ja, definitiv. Dazu muss man wissen, die Forstwirtschaft, die traditionelle, ist auf der einen Seite sehr hierarchisch organisiert und zum zweiten ist es eben geprägt vom staatlichen Beamtentum. Schon seit Jahrhunderten letztendlich, aber heute könnte man fast sagen, mehr denn je. Bis in die Forschungseinrichtungen hinweg ist das eigentlich alles Forstindustrie, ne, zumindest verbandelt. Das heißt, die staatlichen Institutionen sind selber die größten Holzverkäufer, größten Dienstleistungsgeber und sind für das ganze Desaster, was wir aktuell erleben, letztendlich verantwortlich. Also die großen Plantagen, ne, wir haben in Deutschland über die Hälfte der Bäume sind dort nicht heimische Fichten und Kiefern, also Kunstwälder, die jetzt zusammenbrechen durch Borkenkäfer, durch Stürme, durch Feuer. Man versucht das auf den Klimawandel zu schieben und jetzt kommt ein Insider und hebt die Hand, das mache ich ja mittlerweile schon seit, weiß ich nicht, 15 Jahren oder so, dass ich die Hand hebe und sage, stimmt nicht, sind die Forstverwaltung schon zu großen Teilen selber schuld, die eben diese Plantagen angelegt haben, die Wälder in diesen Zustand gebracht haben, dass sie so anfällig für den Klimawandel werden. Also der Klimawandel spielt schon eine Rolle. Aber da kommt eben so ein Insider und sagt, ey, so nicht, und erklärt das mal im Detail. und so, dass das jeder nachvollziehen kann. Und das ist doof, weil jetzt kommen nämlich die Bürgerinnen und Bürger zu den Forstwaltungen und sagen, ey, guck mal, was machst du denn da? Das ist aber nicht gut. Und guck mal, was machst du denn hier eigentlich? Also das schöne, freie Leben, das ist nämlich das Coole am Forstberuf eigentlich gewesen. Man wird als Beamter bezahlt und lebt völlig frei in den Tag. Also natürlich gibt es gewisse Zwänge, man muss Holz liefern, man muss Sachen verbuchen und so weiter, aber es gibt keine festen Arbeitszeiten, man kann sich das alles selber einteilen, man hat ein Revier, man kann quasi leben, ich sag mal so ein bisschen wie Rambo, mit Geländewagen draußen rum und so weiter, und das ist der Wald. Und jetzt kommen auf einmal Leute und mischen sich da ein. Und übrigens zu Recht, denn der größte Teil des Waldes ist ja in öffentlicher Hand, der gehört uns allen. Und jetzt mischen sich auf einmal die Leute ein und sagen, was ihr da macht, gefällt uns nicht. Wir wollen keine Kahlschläge, wir wollen keine fremden Baumarten. Und das nervt. Das nervt total. Und dieser Frust und Hass, ich meine, die meisten Försterinnen und Förster wissen ja selber, dass das, was sie da gemacht haben, nicht okay war. Das nervt, und dieser Frust und Hass, der wird dann natürlich logischerweise bei mir abgeladen. Das war in den ersten Jahren auch sehr hart, aber ich habe es trotzdem weitergemacht, weil ich gesagt habe, das geht so nicht. Mittlerweile eben durch dieses große Netzwerk ist das alles sehr gut auszuhalten und sehr gut zu relativieren. Und intern, hinter vorgehaltener Hand, sagen mittlerweile auch etliche Leute aus diesen Verwaltungen, dass diese alten Zeiten einfach vorbei sind, und das ist auch gut so.
Ja, und sie machen sich natürlich dann für solche Menschen, die da gefrustet sind und Angst um ihre gewohnte Zukunft haben, auch ein bisschen angreifbar, indem sie von Gefühlen sprechen bei Tieren und sogar bei Bäumen oder von sozialer Interaktion. Also vielleicht für die auch, ich habe gerade bemerkt, dass wir das so in Deutlichkeit noch gar nicht gesagt haben, für die sie vielleicht nicht kennen, dass sie sich eben sehr intensiv mit der, mit dem Befassen im Wald, was so auf den ersten Blick nicht sichtbar wird, nämlich die Kommunikation der Bäume untereinander, also diese ganze Wunderwelt, die es da einfach gibt. Und das ist natürlich einfach gefundenes Fressen.
Ja, aber das ist, also zum einen sind Emotionen der Haupttreiber unseres Lebens. Das ist nicht der Verstand, das sind Emotionen, ne? Aber das wissen Sie wahrscheinlich besser als ich. Und das Zweite ist, ich übersetze Wissenschaft, also als Beispiel, dass Bäume mit kommunizieren, das ist übrigens, auch gibt es tolle Forschung auch aus Deutschland dazu, aus Leipzig beispielsweise, dass Eichen selbst mit Vögeln kommunizieren, um Raupen loszuwerden. Das sind ja alles Studien, wo man meinen Kritikerinnen und Kritikern gerne mal zurufen würde, Leute, lest mehr wissenschaftliche Publikationen, dann ist klar, wo das, was ich sage, herkommt. Oder ein anderes schönes Beispiel, dass Mutterbäume sich zum Beispiel um ihren Nachwuchs kümmern und die mit Zuckerlösung versorgen. Da wird auch oft gesagt, ah, das ist Quatsch, ne? Also die Bäume sind nicht sozial, die kämpfen gegeneinander. Und dann muss man sagen, hey, das kann man nachweisen. Also nur als Beispiel, wie Mutterbäume sich um ihren Nachwuchs kümmern, wie weist man sowas nach? Das ist eine Forschung aus Kanada. Ich glaube, die Uni Vancouver, da werden Plastiktüten über Zweige gestülpt und mit radioaktivem CO2 befüllt, und die Bäume bauen das dann in Zuckermoleküle ein, und die werden dann radioaktiv, logischerweise, und dann kann man messen, wohin verteilen denn diese Bäume über die Wurzeln ihren Zucker. Also dass Bäume massig, ich habe es mal ausgerechnet, sind glaube ich 100 Kilo pro ausgewachsenen Baum und Jahr Zucker in die Umgebung entlassen, das ist Fakt, das weiß man schon lange, aber eben wohin geht der? Und dann sieht man, dass der auch zu Nachbarbäumchen geht, zum Baumnachwuchs. Und die Frage ist, ist das wirklich der eigene Nachwuchs, der da versorgt wird? Weil dann wäre es ja eine echte soziale Interaktion. Und das kann man eben einfach mit einem Geigerzähler dann messen. Der landet bevorzugt im genetisch eigenen Nachwuchs. Also das ist wirklich eine aktive Versorgung. Man weiß mittlerweile auch, dass Bäume über die Wurzelspitzen erkennen, gehört dieser Baum zu meiner Familie oder ist das sogar eine ganz andere Baumart? Also da passiert einiges in diesem Bereich. Die Studien aus der Biologie, die überschlagen sich. Also das, was ich erzähle, ist nur die Spitze des Eisbergs. Aber aus der Forstwirtschaft kommt natürlich das Typische, was wir auch aus der konventionellen Landwirtschaft haben. Zum Beispiel bei Schweinen, dass die Bauern und Bäuerinnen dann sagen, nö, das ist völlig in Ordnung, da 5000 Stück in einem Stall zu halten. Die fühlen sich da wohl. Die merken das auch nicht, wenn man denen die Schwänze abknipst oder die Eckzähne abschleift oder ausbricht. Ne? Das ist alles okay. Wo wir heute natürlich wissen, völliger Quatsch. Das sind schmerzempfindliche Lebewesen. Und so ähnlich ist das bei Bäumen eben auch. Nur die können wir halt sehr viel schlechter verstehen, weil die uns evolutionär nicht so nahe stehen.
Ja, und also bei den Schweinen wird das ja noch mal viel deutlicher. wenn wir, dazu brauchen wir eigentlich auch gar keine Wissenschaft. Wenn irgendjemand sich mal die Mühe gemacht hat, einem Schwein wirklich in die Augen zu schauen, dann wird jedem klar werden, dass da mehr dahinter steckt als irgendwie eine Maschine, die zufällig Fleisch liefert. Und im Wald ist es ja das Gleiche. Also ich bin sicher, jeder, der mal intensiv durch den Wald gegangen ist und einfach da in sich reingespürt hat, ich weiß, fühlen und reinspüren ist nicht sehr wissenschaftlich und dennoch ist es ja irgendwie ja gesunder Menschenverstand zu merken, dass da einfach mehr sein muss. Also
ja, also es ist also erstmal das und zum Zweiten hat es Wald geschafft, als Gesamtorganismus sich wundervoll zu organisieren. Das wusste übrigens schon Alexander von Humboldt, dass Wälder die Umgebung massiv kühlen. Also neueste Forschung hat das auch bestätigt per Satellit, dass ein intakter alter Laubwald sich im Vergleich zu einer Kiefernplantage zum Beispiel um 8 Grad stärker runterkühlt im Durchschnitt im Sommer. Es wird 8 Grad kühler in einem alten Buchenwald. Über solchen Wäldern regnet es signifikant mehr, weil diese Wälder aktiv Tiefdruckgebiete erzeugen können und können es regnen lassen. Das ist wirklich irre. Und diese ganzen Zusammenhänge hat Wissenschaft jetzt nochmal neu entschlüsselt. Die wusste schon Alexander von Humboldt. Der hat es durch Beobachtungen, durch Temperaturmessungen herausgefunden. Und Forstwirtschaft hat das einfach ignoriert und sagt, der beste Umweltschutz ist, Holz in Häusern zu verbauen. Wo man sagt, nö. Also das wäre so ähnlich, als wenn man sagen würde, konserviert Wale oder rettet die Meere, indem ihr Wale schießt und macht aus den Knochen, baut aus den Knochen irgendwas. Man sagt, nein. Aber diese Erzählung erleben wir gerade in der Forstwirtschaft. Verbaut Bäume in Häusern, dann rettet ihr die Welt. So ganz, ganz verkürzt jetzt mal dargestellt. Tatsächlich, unterstützt übrigens teilweise sogar vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung, da entstehen ganz bizarre Konstellationen und wir wissen mittlerweile, dass wir über Wald A nichts wissen. Wir wissen über den Kühleffekt, wir wissen über den Regeneffekt, aber wie das genau funktioniert im Detail wissen wir nicht, weil der Wald so voller Arten ist, dass es nicht zu erfassen ist. Also einfaches Beispiel aus einer Forschung, ist glaube ich erst ein halbes Jahr alt. Da haben norwegische Forschende in einem Buchenwald 40 Gramm Boden untersucht. Das sind so ungefähr 2 Esslöffel voll. Und da drin geschätzt gefunden rund 40.000 verschiedene Bakterienarten, also 40.000 verschiedene Arten. Und bis dato ist man davon ausgegangen, dass in einem Buchenwald so ungefähr 10.000 Arten, also Insekten, Pilze, Bakterien und so weiter, Vögel, Säugetiere und so weiter leben. Also allein an Bakterien in 2 Esslöffeln ist schon 4-mal so viel drin. Und ein einzelnes Bakterium kann den Unterschied machen. Und das ist das Wichtige, dass man eben auf diese kleinen Arten sehr wohl Rücksicht nimmt. Ein Beispiel, wir sehen überall auf der Nordhalbkugel das Eschentriebsterben. Das ist durch einen eingeschleppten Pilz, wahrscheinlich aus Japan. Der lässt die Eschen vertrocknen und die sterben dann ab. Und ein kleiner Teil der Eschen überlebt und man wusste nicht warum. Und diese Forschung hat einen möglichen Grund genannt. Wahrscheinlich ist es eine einzelne Bakterienart, die ihren Stoffwechsel geändert hat und diesen Pilz bekämpft. Und es macht auch Sinn, weil die Bakterien leben von dem Baumzucker und wenn die merken, meinem großen Baum geht schlecht, da kommt vielleicht irgendjemand von diesen vielen 10.000 von Arten auf die Idee und sagt, Mensch, da mache ich doch was. Und eine Bakterienart hat es anscheinend jetzt gemacht, die bekämpft diesen Pilz. Das heißt, wir haben das alles nicht begriffen. Stattdessen werden Eschen abgeholzt und es wird versucht, neue Eschenarten zu züchten, die resistent sind. Was zum Glück nicht geklappt hat. Die besten Lösungen hat, wie gesagt, die Natur. Wir wissen aber so wenig darüber. Lange Rede, kurzer Sinn. Das Fazit, wir müssen Wälder so viel wie möglich selber machen lassen, weil wir einfach gar nicht wissen, wie es geht.
Geht es in irgendeiner Form mit Holzwirtschaft zusammen? Weil wir brauchen ja durchaus Holz. Also was wäre die Alternative zu einem Holztisch zum Beispiel? Da müsste ich dann irgendwie mit Metall und Plastik, ob das jetzt wirklich sinnvoller ist. Also geht das zusammen?
Das müssen wir sehen. Also Plastik und Metall sind übrigens nicht schlechter als Holz, Beton auch nicht. Es ist alles nicht gut für die Umwelt, so muss man sagen. Und jede Materialart hat ihre eigenen Schwächen und ihre eigenen Vorteile für die menschliche Nutzung. Aber das ist übrigens immer das Argument. Wir argumentieren von den menschlichen Bedürfnissen her. Und wir müssen erstmal gucken, was braucht das Ökosystem? Weil wenn der Wald weg ist, können wir auch keine Holztische mehr bauen. Also als erstes müssen wir schauen, wie erhalten wir Wald. Das zweite ist, was ist uns denn wichtiger? Kühlung im Sommer. Also im Vergleich zu einer Stadt kann ein alter Laubwald im Durchschnitt, Juni, Juli, August ist es gemessen worden in Deutschland, 15 Grad im Durchschnitt die Temperatur senken. Also anstatt 40, 25 Grad machen. Das ist total Wahnsinn. Er kann es mehr regnen lassen. Das heißt, Hitze und Dürre können Wälder bekämpfen. Selber, im eigenen Interesse. Die wollen es nämlich auch nicht warm haben. So, also wenn wir es nicht so heiß wollen, wenn wir unser Wasser erhalten wollen, dann müssen wir die Ökosysteme erstmal erhalten. Und dann müssen wir schauen, wie viel können wir denen an Holz abzapfen, ohne das allzu sehr zu ramponieren. Und das wissen wir nicht. Das sollte man erstmal erforschen. Wir wissen nur, je heißer es wird, desto mehr Biomasse braucht der Wald für sich selber. Und desto weniger Holz können wir nutzen. Und da nützt es nichts, dass wir sagen, aber wir brauchen doch Holz. Dann müssen wir sagen, also ohne Wald, da brauchen wir uns über Holztische keine Gedanken mehr zu machen, dann ist Deutschland nicht mehr zu besiedeln. Also wir müssen unbedingt Wald erhalten und dann können wir schauen, wie viel Holz können wir denn noch nutzen. Und im Zweifelsfall, die Frage war ja, Holz, Plastik oder Metall, im Zweifelsfall ist es der alte Tisch von der Oma und gar kein neuer. Mhm.
Jetzt haben Sie schon angesprochen, dieses Dilemma, dass im Prinzip unser modernes Leben immer schädlich ist. Wie gehen Sie denn persönlich mit diesem Konflikt um? Also Sie sitzen ja jetzt selber da in einem Haus mit einer Lampe hinter sich und so. Also auch Sie tun Dinge, die der Umwelt schaden und entscheiden dafür sich, da ist jetzt für mich jetzt einfach der Komfort wichtiger oder die Schönheit, die ich jetzt gerade da empfinde, wichtiger. Wie gehen Sie denn mit diesem Konflikt um, dass Sie einfach nicht oder kein Mensch kann alles richtig machen, also richtig im Sinne von ökologisch korrekt?
Ja, das ist eine ganz wichtige Frage, weil es geht nämlich auch um die psychische Gesundheit. Also das eine ist, wir leben in der besten aller Zeiten, zumindest wir beide jetzt, da muss ich immer relativieren, das ist ja nicht überall auf der Welt so, aber in der besten aller Zeiten, und es wäre undankbar, die ganze Zeit zu sagen, was bin ich schlecht und am besten wäre ich gar nicht mehr da, um den Planeten nicht zu schädigen. Also es ist ja auch eine Chance, die wir haben, die mit der jede Generation vor uns sofort getauscht hätte. Das sollte man erstmal dankbar sein. Das zweite ist, man sollte im Alltag sich nicht bei jedem Schritt diese Frage stellen, weil da wird man verrückt. Also das funktioniert nicht. Man sollte mit den großen Sachen anfangen, die man beeinflussen kann. Viele Sachen kann man nicht beeinflussen, aber was man beeinflussen kann und die allergrößte Sache ist, und das ist in Deutschland ein brandheißes Thema, was keiner so richtig anfassen mag, ist Fleisch. Tierische Produkte. Ich habe es mal selber ausgerechnet, die NGOs rechnen das übrigens selber nicht richtig aus. Die rechnen das für die Tropen richtig aus, aber nicht für uns. Fleisch ist, wenn man es sauber runterbricht, der Hauptklimakiller. Einfaches Beispiel, auf der Fläche, wo eine Kuh satt werden kann, das ist nämlich ein Hektar, kann man zwischen 1.000 und 3.000 Tonnen CO2-Äquivalente in Form von Kohlenstoff binden. 1.000 bis 3.000 Tonnen.
Also indem stattdessen Bäume gepflanzt würden.
Indem stattdessen ein Wald wächst. Also Pflanzen ist ja ganz schlecht, das ist vielleicht noch ein anderes Thema, aber indem dort ein Waldökosystem wächst. Das kann irre Massen an Kohlenstoff binden und gleichzeitig eben die Umgebung kühlen, für mehr Regen sorgen, also den Klimawandel massiv dämpfen. Und stattdessen haben wir da eine Kuh und wenn man es runterbricht auf den Pro-Kopf-Fleischkonsum, dann liegen wir da also geschätzt bei 8 bis 9 Tonnen CO2-Ausstoß nur auf das Fleisch bezogen. Und ich glaube, insgesamt wird, also ganz genau weiß man es ja nicht, in Deutschland pro Kopf kalkuliert 10 bis 11 Tonnen pro Jahr. In der Größenordnung liegen wir allein bei Fleisch. Also man kann auf dem Teller anfangen, aber das ist so ähnlich wie in den USA Waffen oder wie das Thema Tempolimit. Also über Fleisch diskutiert keiner gerne. Im Übrigen geht es gar nicht darum, gar kein Fleisch mehr, sondern die Frage ist, wie viel. Also ich selber bin Vegetarier, beziehungsweise zu Hause sogar vegan. Aber das kann jeder für sich selber entscheiden, aber das kann man tun. Sofort. Und mittlerweile gibt es, wer den Geschmack mag, und ich mag den nach wie vor gerne, obwohl ich das schon jahrelang nicht mehr esse, es gibt mittlerweile so tolle Ersatzprodukte, über die ja auch geschimpft wird. Aber die machen es ja nur individuell einfacher, so eine Entscheidung zu treffen, wo man sagt, da ist überhaupt kein geschmacklicher Unterschied mehr, könnte man tun. Wenn man ganz niedrig anfangen will, Aufkleber auf dem Briefkasten, keine unverlangte Werbung mehr. Alleine dafür werden jedes Jahr 1 Million Bäume gefällt. Man kann über die Mobilität, Elektromobilität oder öffentlicher Nahverkehr und. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Der Punkt ist, irgendwo gibt es eine Grenze, wo das Leben so anstrengend wird, dass es entweder nervt oder keinen Spaß mehr macht. Und da würde ich aufhören. Oder so mache ich das persönlich. Ich weiß, dass viele Dinge, die ich tue, nicht besonders gut für die Umwelt sind, aber ich habe eben mit einem ganzen Teil angefangen umzustellen, dort, wo das unter Umständen sogar das Leben besser macht, Also unsere Hausärztin sagt, also solche Blutwerte, solche guten Blutwerte hat sie nur bei Vegetariern und Veganern. Also meinem Körper tut es gut, der Umwelt tut es gut, den Tieren tut es gut. Und ich selber werde dadurch zuversichtlicher, weil ich ja handle.
Also Ihre Regel, soweit man von einer Regel sprechen kann, ist so viel tun, wie Sie können, solange das Leben trotz, also weiterhin Freude macht. Also da, wo es Freude macht, das finde ich ganz wunderbar. Weil dann haben wir auch die meiste Kraft und können wiederum am meisten bewirken.
Ganz genau.
Mit Dogmatismus und Kampf und sich selber ständig zu irgendwas zwingen, funktioniert das eben einfach nicht.
Nein, und Dogmatismus finde ich ganz furchtbar. Also es gibt ja einen Staatsdogmatismus, das sind Gesetze, ne? Da ist es auch völlig in Ordnung. Also bei Sachen, die einfach nicht mehr gehen, da muss der Staat eingreifen. Ne? Und Dogmatismus ist ja nichts anderes übersetzt, als dass wir private Hilfs-Sheriffs werden und anderen Leuten erzählen, wie es zu gehen hat. Das finde ich ganz furchtbar. Ne? Also deswegen, ich bin nicht dogmatisch, überhaupt nicht. Deswegen zu Hause vegan, unterwegs kriegt man da selten was Vernünftiges, deswegen essen wir unterwegs auch Käse und Milchprodukte, damit wir in Gaststätten noch was Vernünftiges auf den Tisch kriegen, weil ich auch gerne esse und keine Lust habe, im Zweifelsfall nur Pommes mit Ketchup oder so zu bekommen. Aber nochmal, das kann jeder für sich selber entscheiden. Jeder kleine Schritt zählt und ich muss ganz ehrlich sagen, man muss eben positiv dran gehen. Also nochmal, die dogmatischen Sachen muss der Staat regeln. Und alles andere Zwischenmenschliche, das kann einfach nur durch Erfahrungsaustausch sein. Und wenn jemand sagt, ich will es partout nicht, na, dann halt nicht. Ne?
Ja, sehr schön gesagt. Und wenn hier jetzt ein paar zuhören, die jetzt in der Woche ein Stückchen Fleisch weniger essen, dann haben wir schon richtig viel bewirkt. Also das ist auch eine meiner Fragen, die ich auf meinem Zettel stehen habe. Was ist aus Ihrer Sicht so der erste wichtige Schritt, den wir tun können, wenn wir jetzt sagen, wir wollen jetzt schnell und einfach was für die Wälder oder insgesamt einfach für die Umwelt tun? Das haben Sie hiermit ja auch beantwortet. Ein bisschen weniger Fleisch essen oder auch viel weniger Fleisch essen, das ist noch besser. Ja. Ich habe noch eine Frage mitgebracht von einer, wie nennt man das so schön, Followerin auf Facebook. Sie hat erzählt, dass sie im Wald oft auf Jäger und Förster trifft, die sie sozusagen anmeckern, warum sie denn ausgerechnet jetzt im Wald unterwegs ist und das Wild verscheucht. Und sie hat darum gebeten, dass ich sie frage, wie verhalten wir uns im Wald denn so, dass es dem Wald gut tut und was ist vielleicht auch eine gute Zeit, um in den Wald zu gehen und zu welcher Zeit sollten wir es lassen?
Also dieses Rummeckern, das knüpft so ein bisschen an das an, was ich vorhin gesagt habe, die alten Traditionen, das ist mein Revier, da hat keiner was drin zu suchen. Die größten Störer sind übrigens Jäger und Förster und nicht Passanten. Die Wildtiere haben ja Angst, das sind ja gerade Rehe, Hirsche, Wildschweine, die großen Säugetiere und noch ein paar andere Arten, die bejagt werden, die haben Angst vor dem Raubtier Mensch. Und nochmal, das sind eben Jägerinnen und Jäger und Försterinnen und Förster, die schießen ja auf die Tiere, das machen ja keine Waldbesucher. Und das können die Waldtiere unterscheiden, wenn man zum Beispiel sich normal unterhält. Dann wissen die, da ist jemand, jetzt gerade keiner auf der Jagd, das sind ganz normale Waldbesuchende, da passiert mir nichts. Jeder darf zu jeder Tages- und Nachtzeit lang laufen, wo er möchte, kreuz und quer und vor und zurück im Wald, mit Ausnahme von Schutzgebieten oder da, wo frischer Holzeinschlag ist, aber grundsätzlich in allermeisten Gebieten darf man das, wie man will. Also man stört nicht die Tiere, man stört zum Beispiel Jäger, die abends ansitzen auf Rehe bei der Jagdausübung. Ne? Das kann ich ja verstehen. Aber grundsätzlich darf man das. Jetzt im Winter würde ich auf den Waldwegen bleiben, weil die Tiere in einem Sparmodus sind. Das heißt, die fahren die Körpertemperatur runter. Also übrigens auch die Hirsche, die deutlich absenken die Körpertemperatur. Der Magen verkleinert sich, die dösen also vor sich hin. Übrigens machen wir das auch, ne? So, deswegen setzt auch das berühmte Weihnachtsessen so an. Unser Körper hat auch auf Wintermodus geschaltet und das ist draußen noch viel stärker, weniger Kalorien zu verbrauchen. Und wenn wir die Tiere dann aufscheuchen, dann müssen die halt sehr viel nachfressen, dann entstehen auch Schäden im Wald, ne, an kleinen Laubbäumen und so weiter. Also jetzt im Moment eher auf den Wegen bleiben, aber im Sommer gerne auch querfeldein. Da erlebt man Wald doch viel intensiver und das darf man zu jeder Tages- und Nachtzeit. Also nochmal, die Tiere haben Angst vor der Jagd. Ich persönlich bin auch dafür, Jagd abzuschaffen, weil Jagd es in 100 Jahren nicht geschafft hat, die Wildbestände zu reduzieren. Das ist ja immer die Aufgabe offiziell, damit der Wald nachwachsen kann. Das klappt in den allermeisten Fällen nicht. und dann kann man es auch sein lassen. Und dann hätte man als Waldbesuchender viel schönere Wildbeobachtungen. Also es wäre für alle Beteiligten sehr viel angenehmer, mit Ausnahme einer kleinen Nutzergruppe, die dann eben nicht mehr dieses Gefühl von Freiheit und Abenteuer hat zu Lasten anderer, nämlich dem Großteil der Bevölkerung.
Wobei die Jägerlobby, glaube ich, auch relativ stark im Widerstand leisten ist, oder?
Extrem, extrem. Also wir haben ja auch im Bundestag überdurchschnittlich viele Jägerinnen und Jäger sitzen. Ne? Christian Lindner hat ja jetzt gerade, weiß ich, glaube ich, vor einem Jahr oder zwei einen Jagdschein gemacht. Nur mal so als ein prominentes Beispiel. Ja, also sie sind gut vernetzt, da ist ja auch sehr viel Geld unterwegs. Ne? Also Jagd muss man sich auch leisten können. Das heißt, da ist man direkt in einer bestimmten sozialen Schicht. Und da wird heftig um sich gekeilt, wenn man etwas dagegen sagt. Aber nochmal, also wir sind gegen Waljagd. Wir finden das zum Beispiel ganz furchtbar, wenn auf den Färöerinseln Grindwale jedes Jahr abgeschlachtet werden. Und in Deutschland werden alleine jedes Jahr 2 Millionen große Säugetiere geschossen. Und wenn man sieht, das hat auf den Wald keinen nennenswerten Einfluss, ausweislich waldbaulicher Gutachten, die da auch gemacht werden. Also der Fraß an in diesen Forstkulturen, der ist nach wie vor sehr hoch. Und das liegt übrigens daran, dass Wälder aufgelichtet werden, dass da sehr viel Vegetation entsteht und damit auch sehr viel Futter. Also das liegt auch wieder, da beißt sich die Katze in den Schwanz, an der Forstwirtschaft, zumindest auch, dass wir so hohe Wildbestände haben. Dann soll dann massiv geschossen werden. Und ich sage, lass doch die Ökosysteme mal ein bisschen Luft holen. Lass doch die Wälder mal wieder ein bisschen dunkler werden. Überlass die natürliche Wildregulation sich selber. Das hat über Jahrmillionen ganz prima funktioniert, auch ohne Jagd. Aber das ist ein Riesenbrett, was man da bohrt. Und da werden wir es, glaube ich, auch so schnell nichts dran ändern. Aber nochmal, wir messen damit zweierlei Maß. Also gegen Waljagd, gegen Elefantenjagd und so weiter und so fort. Und hier bei uns 2 Millionen Großsäuger ist doch gar kein Problem. Und da sollten wir mal ran.
Mhm. Ja, ich glaube, jeder oder fast jeder in unserer Generation ist mit dem Gedanken aufgewachsen, die Jäger sind die Guten, die schützen den Wald und die regulieren das alles. Also das ist auch nach wie vor das Argument, das ich am häufigsten höre, wenn ich sage, ich finde es nicht schön, dass sie das machen, dann kommt immer dieses Argument. Und ich glaube, das ist einfach so tief drinnen, genauso wie das Argument, dass immer noch viele sagen, Menschen brauchen eben Fleisch, um gesund zu sein, obwohl es ja da wirklich seit Jahrzehnten gibt es da so viele Studien dazu und das hält sich einfach total hartnäckig. Der Mensch ist einfach ein Gewohnheitstier und es dauert eine Weile. Glauben Sie, dass wir es noch rechtzeitig schaffen? Also haben Sie persönlich Hoffnung, dass die Menschheit auf Dauer überleben wird?
Also die Menschheit sowieso. Die Frage ist, glaube ich, eher überlebt unsere Zivilisation. Und in der Form, wie wir es im Moment betreiben, kann man nur hoffentlich sagen, nicht. Wir müssen ja was ändern. Unsere Zivilisation muss sich ändern, ja. Und wir werden es auf jeden Fall schaffen. Die Frage ist halt, wann. Es gibt ja kein zu spät. Das wird ja im Moment immer so ein bisschen übersehen. Es gibt ja keinen Punkt, Point of No Return, wo alles zu spät ist. Nein, es wird halt immer schlechter. Und je länger wir warten mit echten Maßnahmen des Klimaschutzes, umso länger wird der Rückweg. Und deswegen plädiere ich dafür, eher früher als später. Ich glaube, wir werden es so machen, dass wir schon langfristige Schäden am Ökosystem verursachen. Es gibt ja gerade Berichte über das Abschmelzen großer Eismassen in der Antarktis. Das geht eben anscheinend doch alles ein bisschen schneller, als man gedacht hat. Also wir werden massive Schäden verursachen, die haben wir auch schon verursacht, aber wir können eben auch massive Erholung der Natur sehen, wenn wir das wollen. Und das ist ja gerade beschlossen worden in Montreal auf dem Gipfel, dass 30% der Landökosysteme geschützt werden sollen. Hurra! Und da kommt die EU und sagt, haben wir schon. Und Deutschland sagt, haben wir schon. Und man sagt, nee, wo? Deutschland hat 0,6% echte manipulationsfreie Wildnisgebiete. Wir haben alle möglichen Schutzgebietskategorien, aber da wird zum Beispiel Forst und Landwirtschaft einfach weiter betrieben, dann ist das ja nichts wert. Also wir müssen ehrlicher werden und ich glaube, die Bevölkerung insgesamt in der großen Mehrheit ist es langsam satt, Hiobs Botschaft zu hören. Und ich wünsche mir, und ich glaube, da tut sich auch was, dass wir in einen grünen Wettbewerb einsteigen, also im Sinne von, dass wir eben nicht gucken, wie voll sind die Gasspeicher, sondern wie viel Photovoltaik wurde zugebaut, wie viel erneuerbare Energien werden ins Netz eingespeist, wie viel Wildnisgebiete haben wir dazu bekommen und wo, welche Tierarten konnten sich in der Population erholen. Also solche Parameter, die wir täglich in den Nachrichten eingeblendet bekommen, dass so ein bisschen Wettbewerbscharakter entsteht und sagen, ja, wir schaffen das. Wir schaffen das alle gemeinsam. Also von daher glaube ich, es ist nicht zu spät, aber es ist schon ziemlich spät. Mhm. Und ich persönlich bin fest davon überzeugt, dass die Gesellschaft so weit ist, eine Wende zu vollziehen. Und die Politik, die ist da manchmal ein bisschen zu vorsichtig, weil sie eben, das ist wirklich ein großes Manko unserer Demokratie, viel zu stark von Lobbyisten beeinflusst wird. Immerhin gibt es ja jetzt ein Lobbyregister beim Bundestag, dass man weiß, wer ist das überhaupt. Aber ich finde, der Einfluss ist noch viel zu groß. Und da sollte man dringend was daran ändern. Da gibt es übrigens einen interessanten Vorschlag von Wolfgang Oels. Das ist einer der Geschäftsführer von der Suchmaschine Ecosia, die ja auch Bäume pflanzt. Mhm. Und der schlägt vor, eine dritte Kammer zu installieren, wo per Losverfahren Bürgerinnen und Bürger reingewählt werden für eine Legislaturperiode, die Kontrollrechte bekommen und mitentscheiden. Da gibt es wohl sehr, sehr gute Erfahrungen, zum Beispiel aus Island mit solchen Gremien, dass man das mal durchbricht. Weil solche Gremien sind nicht beeinflussbar. Das wird ja per Zufallsprinzip entschieden, wer da reinkommt. Man ist auch nur eine Periode drin. Das macht auch so keinen Sinn, sich da irgendwas aufzubauen. Und die Entscheidungen sind wohl sehr, sehr gut, die dort getroffen werden. Also wir müssen, glaube ich, auch unsere Demokratie ein bisschen weiterentwickeln. Die klemmt irgendwo momentan fest. Wir haben es gerade erlebt, jüngst beim Autogipfel im Bundeskanzleramt, wo dann alle Autokonzerne auflaufen und es geht um die Mobilitätswende. Natürlich kann man mit solchen Leuten reden. Aber warum war zum Beispiel da die Bahn nicht dabei? Warum war kein Vertreter der Fahrradverbände vorbei? Und so weiter und so weiter. Also man sieht, Lobbyisten haben da noch zu viel Einfluss und das sollte man mal kontrollieren. Da wäre die Weiterentwicklung der Demokratie ganz, ganz wichtig.
Mhm. Können wir da als Einzelne, die vielleicht jetzt nicht so eine große Energie haben wie Sie und sowas Großes aufbauen, was tun?
Also an gesamtpolitischen Prozessen, da wird es schwierig. Ne? Man kann sich natürlich an Demonstrationen beteiligen. Das finde ich immer gut. Also weil es wird wirklich gezählt. Ne? Auch in der Politik. Es sind 10.000 Leute dabei, nicht so wichtig. 100.000, oh, doch wichtig. Einfaches Beispiel, Fridays for Future. Die Schülerinnen und Schülerbewegung, übrigens Generation Handy, ne? Die Älteren sagen, die datteln ja nur noch da rum, ne? Und gucken ja gar nicht mehr geradeaus. Die haben bewirkt, dass es war sicher eine der wesentlichen Faktoren für die für den Kohlegipfel, für den Kohleausstieg. Und das wurde bewirkt durch Teilnahme an Demonstrationen. Also da kann man sich aktiv engagieren. Aber nochmal, in der Gemeinschaft, nicht alleine. Man kann natürlich sein Kreuzchen am Wahlzettel machen, aber das hilft nur bedingt was, ne? Weil Parteien eben häufig für ein Thema stehen, in Wirklichkeit aber hunderte von Themen entscheiden. Also ganz, ganz schwierig. Also ich würde mich basispolitisch beteiligen. Wie gesagt, Demonstrationen. Es können aber auch Waldbürgerinitiativen sein. Die poppen überall in Deutschland auf, Gott sei Dank, und die kümmern sich um ihre lokalen Wälder und nehmen dort auf die Lokalpolitik Einfluss. Und zwar mit sehr, sehr guten Ergebnissen. Also auch da kann man einiges tun.
Okay. Ich mag noch mal auf was zurückkommen, was Sie jetzt schon eine ganze Weile vorher gesagt haben. Da wünsche ich mir noch eine genauere Erklärung. Sie haben gesagt, aus Ihrer Sicht gibt es keinen Point of No Return. Also wie ist das zu verstehen? Weil ich stelle es mir tatsächlich so vor, dass wenn die Umwelt so kaputt ist, dass sie uns sozusagen nicht mehr tragen kann als Menschen, also wir einfach nicht mehr genug Nahrung haben, nicht mehr genug Wasser haben, dann erholt sie sich zwar mit Sicherheit wieder, allerdings vielleicht nicht schnell genug, damit wir als Menschheit überleben können. Warum gibt es das aus Ihrer Sicht nicht?
Du musst ja mal eine Frage machen, warum gibt es was aus der Sicht?
Also Sie haben vorhin gesagt, ja, es gibt ja nicht so ein zu spät, also so ein Point of No Return gibt es aus Ihrer Sicht nicht. Und genau. Ich stelle es mir so vor, eben, dass es das doch geben kann, wenn wir zu viel kaputt gemacht haben.
Nee, also das Ökosystem pendelt sich immer auf einen neuen Zustand ein. Also Natur ist ja grundsätzlich immer Veränderung. Schauen wir mal in die Erdgeschichte zurück. Es hat mehrfach schon ein fast komplettes Aussterben aller Arten gegeben. Das allererste war die Erfindung des Sauerstoffs. Ne? Da hat irgend so ein, ich sag mal in Anführungszeichen, blödes Cyanobakterium angefangen, giftiges CO2, giftigen Sauerstoff zu produzieren und darüber möglicherweise bis zu 99% aller Arten vergiftet. Darüber sind dann über unsere Gesteine auch verrostet und so weiter. Und das war eine neue Chance. Sonst würde es uns gar nicht geben. Dann Meteoriteneinschläge, ne? Die Dinosaurier, das Zeitalter der Dinosaurier wurde beendet, das Zeitalter der Säugetiere brach an. Ja, so ein Meteoriteneinschlag, der die ganze Erde für viele, viele Jahrhunderte massiv beeinträchtigt hat, hat neue Chancen gebracht. Auch
ja,
was
und die
wir
Dinos
machen.
gibt es doch
Ja.
nicht mehr. Die Dinos gibt es ja nicht
Doch,
mehr. Und
doch. Doch, 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 klar. Übrigens auch ein großer Fehler, der hat übrigens neulich auch eine britische Saurierforscherin nochmal ganz entrüstet gesagt, selbstverständlich, das sind die Vögel. Vögel sind keine Nachfahren der Dinosaurier, Vögel sind Dinosaurier.
Mhm.
Also dieser Zweig ist durchgängig erhalten geblieben. Also interessanterweise wird das immer so dargestellt, da ist alles ausgestorben. Nein, ein Zweig hat überlebt und das sind die Vögel. Also sieht man auch schön an den Fußabdrücken übrigens, wenn Sie bei Dinosauriern schauen, das sind Vogelfußabdrücke, es sind der Knochenbau, es ist alles identisch, teilweise sogar bis hin zu den Federn. Also die haben überlebt. Das sind immer Chancen. Was wir machen ist, wir mischen das Artenroulette nochmal kräftig auf, in einem nicht schönen Sinne für uns. Das ist das. Also wir trauern immer vielen Arten hinterher. Ich sage mal ein einfaches Beispiel, das nördliche Breitmaulnashorn. Das steht kurz vorm Aussterben, es leben hier nur noch zwei Weibchen und die sind auch noch Mutter und Tochter, also blöderweise auch noch verwandt. Man versucht die jetzt über eingefrorenes Sperma und Eizellen, die man entnommen hat, mit Leihmutterschaft vom südlichen Breitmaulnashorn und so weiter zu retten, die Art. Aber wenn diese beiden letzten Nashörner sterben, dann ist das für die Nashörner gar nicht schlimm. Ob die sterben oder ob ihre Art ausstirbt, spielt ja individuell gar keine Rolle. Sie sind dann tot. Für uns spielt das eine Rolle. Für uns ist die Welt dann ein Stückchen ärmer. Und das ist genau das, was wir im Moment machen. Jede Art wird aussterben. Wir beschleunigen das momentan massiv. Und das hat vor allem für uns ganz negative Auswirkungen. Natürlich auch für alle anderen Arten auch. Aber wir lassen uns ruhig Egoisten sein. Für uns hat das ganz negative Auswirkungen. Unsere Welt wird ärmer und instabiler. Also jede Art, die verschwindet, macht das Netz löchriger und irgendwann reißt es. Und irgendwann wird das Ökosystem uns nicht mehr tragen. Das ist der Punkt. Und dann wird irgendjemand anders übernehmen und die Chance ergreifen. Und ob das dann Vögel sind oder andere Säugetiere oder Insekten oder wer auch immer, irgendjemand macht sich dann breit. Ne? Und das ist genau der Punkt. Also es ist nicht zu spät. Für uns, unsere Zivilisation, wird das zu spät sein. Und es werden sicher auch Menschen überleben, aber leider eben nicht 8 Milliarden, sondern vielleicht... Ne? Wir können mal zurückgehen auf, ja, also können wir mal schätzen, wie viele Menschen haben in der Altsteinzeit gelebt, in ganz Europa? Gibt es gerade auch eine neue Studie, die ich ausgegraben habe, vor 30.000, 40.000 Jahren. Wie viele Menschen haben in ganz Europa gelebt? Da sieht man mal, wie viel ohne Zivilisation überleben. Was schätzen Sie?
5 Millionen.
Es waren 1.500. So, wow. Weiß man auch ziemlich genau, wo. Also in Frankreich, glaube ich, um die 400, in Spanien 250 und dann noch ein paar kleinere Gruppen. Das war die Menschheit in Europa vor 30.000, 40.000 Jahren. Also Menschen werden überleben, aber leider eben sehr, sehr wenige. Und diese Übergangszeit, wenn es denn wirklich so weit käme, dass unsere Zivilisation mal zusammenbricht, das wird eben sehr viel individuelles Leid hervorrufen. Und das gilt es zu vermeiden. Also wie bremsen wir ab und ermöglichen allen Menschen, die heute leben, trotzdem ein halbwegs glückliches Leben. Das ist eigentlich die Kunst, die Politik hinbekommen muss. Also nochmal, für die Erde ist das völlig wurscht, was wir hier veranstalten. Irgendwann in 100 Millionen Jahren gräbt eine intelligente Art eine dünne Schicht aus, in der so ein Millimeter dick Plastik ist. Zusammengepresst durch irgendwelche Erdzeitalter. Und sagt, was war das denn? Komisches. Und das war's schon. Da wundert man sich kurz und lebt dann weiter. Das wird in 100 Millionen Jahren sein. Also es geht um uns heute, hier und jetzt. Und da dürfen wir ruhig egoistisch sein und sagen, wir möchten jede Art behalten, weil das auch für uns ganz wichtig ist.
Okay, also ich fasse es nochmal zusammen, wie ich es jetzt verstanden habe, warum Sie so viel Hoffnung haben. Sie haben einmal aufs Große und Ganze betrachtet, einfach die Sicherheit, also das tiefe Wissen, dass unsere Erde auf die bestmögliche Art und Weise überleben kann oder überleben wird, auf jeden Fall. Und was Schönes Neues nachkommen wird. Und sie haben gleichzeitig viel Hoffnung dafür, dass die Menschen jetzt im Moment schlau genug sein werden, dass sie sich hier und jetzt schön machen, so schön es eben geht.
Genau. Schön zusammengefasst.
Ja, wunderbar. wir sind schon fast am Ende. Ich will ja achtsam mit Ihrer Zeit sein. Ich will jetzt dennoch noch eine Frage zum Thema Garten unterbringen, weil der Podcast gehört ja zur Wir sind Garten-Community und es hören ganz viele Gartenliebhaber zu. Können wir aus dem Wald, oder nicht, sind eigentlich zwei Fragen. Ich stelle sie mal in einer. Erstens, können wir aus dem Wald etwas lernen für unseren Garten, also wie wir mit unserem Garten umgehen, wie wir ihn gestalten. Und umgekehrt können wir mit unseren kleinen vielleicht Reihenhausgärten oder Balkonen oder was irgendwie was bewirken, was wiederum zum Schutz der Erde beiträgt und zum Schutz der Wälder beiträgt.
Kann man auf jeden Fall beides. Und das sind kleine Schritte, aber in dem Fall besonders schön, weil man ja das Ergebnis direkt hat. Also einfaches Beispiel, wer Platz im Garten für einen Baum hat, sollte auch einen pflanzen. Weil es wird dann im Garten schon 1 bis 2 Grad kühler im Sommer. Das ist einfach, also kann jeder mal ausprobieren, wenn man sich unter einem Sonnenschirm setzt an einem heißen Sommertag oder unter einen Baum, das ist ein Unterschied. Es ist ja in beiden Fällen Schatten, aber der Baum kühlt eben durch Verdunstung zusätzlich noch. Also man hat selber was davon und die Tiere natürlich auch. Also es sollte ein heimischer Baum sein, vielleicht sind es auch 2, 3 Bäume, dann aber vielleicht sogar dieselbe Baumart, weil Bäume bilden ja Familien, unterstützen sich gegenseitig. Die Überlebensfähigkeit steigt, wenn man kleine Wäldchen schafft. Ein kleiner Wald kann übrigens entstehen schon auf 100 Quadratmetern. Also auch in, sagen wir mal, mittelgroßen Gärten sollte es möglich sein, eine kleine Wildnisecke einzurichten, wo man die Bäume und die Sträucher und die Tiere mal selber machen lässt. Und gerne auch als Kompromiss, weil ein Garten ist ein Spiegelbild, würde ich mal sagen, in dem Fall auch meiner Philosophie. Das ist unser Revier, da darf auch ein bisschen Rasen sein, ne, wo man mal einen Liegestuhl aufstellen kann oder ein bisschen grillen kann oder was auch immer. Und dann sieht man schön den Kompromiss, eine kleine Wildnisecke, eine kleine Ecke für Homo sapiens, wo unsere Bedürfnisse sich austoben dürfen. Und dann hat man ein kleines, resilientes Ökosystem, was auch in heißen Sommern einfach länger überlebt und gleichzeitig eben was für die Artenvielfalt getan und für sich selber. Das ist übrigens auch das Thema Vogelfüttern. Da wird ja lange darüber gestritten, ob man da wirklich was für die Vögel mit tut. Für die Arten wahrscheinlich nicht, aber individuell für die einzelnen Vögel sicher schon. Die haben Hunger und die kriegen was zu fressen. Und man hat irre Freude beim Beobachten. Also bei uns, wir füttern Vögel, wir füttern Eichhörnchen in Eichhörnchenkästen, die dann das aufklappen müssen, um an die Walnüsse und was auch immer dran zu kommen. Man hat eine Riesenfreude und kriegt eine ganz andere Verbundenheit mit der Natur und mit der Umwelt. Und deswegen, also nochmal, auch im Garten, man muss jetzt nicht alles verwildern lassen, um den Tieren da völligen Vorrang zu geben. Eine Ecke würde ich abtrennen, wenn das geht. Wenn es nicht für einen Baum reicht, dann reicht es eben für Sträucher oder für einen Steinhaufen oder für ein bisschen Totholz oder irgend sowas in der Art.
Wunderbar, das ist doch eine wunderbare Schlusszusammenfassung, dass wir es auch in unserem Garten einfach so machen können, dass wir gucken, was funktioniert im Wald gut und wir können es im Kleinen nachmachen, allerdings wiederum so weit, dass es uns richtig Freude macht und dann brauchen wir gar nicht so sehr immer dahin gucken, was hat jetzt die Wissenschaft bewiesen oder sowas, sondern wir gehen einfach nach unserem Gefühl, was tut uns gut, was macht uns Freude und dann bewirken wir auch für die Erde das Allerbeste. Ich glaube, das konnten Sie heute wunderbar vermitteln in diesem Gespräch. Also ich danke Ihnen von ganzem Herzen dafür. Ich würde gerne eines Ihrer Bücher verlinken, wenn jetzt jemand so begeistert war von Ihrem Sprechen, dass er auf jeden Fall mehr wissen will über die Wunder im Wald. Welches empfehlen Sie denn für Erstleser?
Für den Erstleser würde ich tatsächlich beim geheimen Leben der Bäume bleiben. Für diejenigen, die tiefer einsteigen wollen, da gibt es, es kommt allerdings erst am 26. April raus, das nennt sich Waldwissen, das habe ich zusammen mit Professor Pierre Ibisch geschrieben. Da wird vom Atom bis zum Baum alles gezeigt und man versteht automatisch, wie die Welt insgesamt funktioniert und wir auch. Das finde ich ein sehr berührendes Buch, kommt aber erst am 26. April raus, aber immerhin, kann man ja schon vorbestellen. Aber ansonsten für Sofort-Einsteiger das geheime Leben der Bäume, weil da einfach klar wird, dass Bäume mehr sind als nur ein Festmeter Holz.
Ja, und wahrscheinlich natürlich auch gerne ihre Kinderbücher.
Sehr, sehr also gerne. Genau, ist aktuell gerade eins rausgekommen, wie schläft der Wald, einfach für kleine Kinder als Einschlafhilfe, dass man so sieht, wie schlafen eigentlich Tiere, wie unterschiedlich. Ne? Fledermäuse über Kopf hängen und Rehe scharren sich ein kleines Bett und so weiter. Dass man so sieht, wie gehen die eigentlich ins Bett.
Ja, wunderbar. Und nochmal will ich darauf hinweisen, wenn jemand jetzt gleich, sofort, jetzt während des Hörens oder kurz danach gleich was tun will und nicht gerade Zeit hat, einen Baum zu pflanzen, dann klickt bitte unbedingt auf den Link direkt, den ersten Link in den Shownotes und spendet für Peter Wohllebens gemeinnützige GmbH. Da tut ihr auf jeden Fall was super Gutes. Und wie gesagt, es ist mit einer wunderschönen, ja, Benutzeroberfläche gemacht. Es ist total einfach. Es geht über sämtlichste Bezahlmethoden, PayPal, Lastschrift, was weiß ich. Also es ist total einfach. Ich habe es getestet und macht's am besten jetzt gleich, weil sonst geht es im Alltag einfach wieder verloren. Und das ist was ihr jetzt sofort tun könnt.
Ja, und vielleicht jetzt eine Ergänzung. Also mit den Geldern gehen wir zum Beispiel gegen illegale große Kahlschläge in Deutschland vor, die es leider gibt. In Schutzgebieten wird illegal kahl geschlagen. Und da sind wir zum Teil auch schon ziemlich erfolgreich unterwegs, um das endlich zu stoppen.
Ja, und wiederum damit zu bewirken, dass es kühler ist und mehr Regen nachweislich fällt. Also das hat mich jedes Mal, wenn ich das wieder höre, fasziniert es mich, weil wir ja oft so in den Medien das Gefühl haben, wir sind im Klimawandel einfach total hilflos ausgeliefert, weil einfach schon so viel kaputt ist. Nee, wir können tatsächlich Regen machen, indem wir Bäume wachsen lassen. Das ist einfach total faszinierend. Ja, also ich bin mir zu 100% sicher, mein Ziel ist erreicht mit dieser Podcast-Folge, nämlich Hoffnung und Mut zu machen und einfach auch ganz viel Freude zu vermitteln. Ich danke Ihnen von ganzem Herzen, lieber Herr Wohlleben. Es hat einfach riesigen Spaß gemacht. Herzlichen Dank.
Ja, mir auch, Frau Streifel. Ganz herzlichen Dank auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer und bleiben Sie immer schön optimistisch und noch besser zuversichtlich, weil das entsteht ja durch Handeln.
Wie schön, dass du bis zum Schluss dabei geblieben bist. Und jetzt schau bitte noch in die Podcast-Beschreibung, denn da gibt's jede Menge Links zu den wunderbaren Projekten von Peter Wohlleben und zu seinen Büchern. Außerdem, auch wenn es diesmal nicht um künstliche Intelligenz ging, verlinke ich dir dann noch eine wertvolle Ressource, die ich dir kostenfrei zur Verfügung stelle, wo es darum geht, herauszufinden, wie du gerade so aufgestellt bist zum Thema künstliche Intelligenz. Also es lohnt sich auf jeden Fall, in die Podcast-Beschreibung reinzuschauen und ich freue mich, wenn du auch nächsten Freitag wieder einschaltest.